Sehr dankbar letztes Mal für die Einführung von Fritz Laubach. Ich lese jetzt das zweite Kapitel. Und der Hebräerbrief ist ein ganz wichtiger Brief. Ich habe sehr viel entdeckt. Ich hoffe, dass ich es Ihnen anschaulich nahebringen kann. Sie wissen, dass die Kapiteleinteilung viele Jahrhunderte später kam, ebenso die Verseinteilung nach der Abfassung der Texte. Deshalb gehört das, was jetzt kommt, das darum natürlich direkt verknüpft mit dem, was vorne stand, aber wir können jetzt nicht mehr alles anknüpfen da und verbinden, aber das muss man immer bloß so im Hinterkopf haben, der Zusammenhang ist wichtig. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort. Das ist jetzt so ein Schlüsselbegriff hier, das Wort, das Reden Gottes, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben, damit wir nicht das Ziel versäumen. Haben Sie da ein anderes Wort in Ihrer Übersetzung? Nichts. Hat jemand Menge oder Elberfelder? Damit wir nicht dahinfahren, das war der Altluther, ja? Aha. Damit wir nicht das Ziel versäumen. Denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfing, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten, das seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Das ist ganz kompliziert, gell? Sollen wir schon gleich unterbrechen, damit man es gleich besser versteht. Sie haben im Vers 2 schon gleich einen Hinweis auf die Rede des Stephanus und auf die Paulus-Ausführung in Galater 3. Ein Gedanke, der uns gar nicht bekannt ist, dass auch Paulus sagte, das Gesetz sei durch die Engel am Sinai gegeben worden. Das Gleiche hat der Stephanus gesagt. Ungeheure Tradition, die also in der Bibel am Rande erwähnt wird, die wir so aus dem Alten Testament nicht kennen. Das Gesetz ist durch die Engel überliefert, aber der Hebräerbrief wertet das nicht ab, sondern sagt, das Gesetz, denken Sie an die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, hat doch für uns eine ganz wichtige Bedeutung. Wehe, wer diese Gebote nicht hält, auch im Neuen Bund, können das Gesetz nicht auflösen, obwohl es durch die Engel gegeben ist. Jetzt sagt er aber, wie viel mehr ist das Wort Jesu? Wenn wir das nicht achten, wenn schon das Wort durch die Engel solch eine Bedeutung hat, wie viel mehr hat das Wort Jesus predigt? Die Predigt des Herrn, das ist bei uns kräftig geworden, da ist ja etwas geschehen in der Gemeinde, da sind ja Leute bekehrt worden. Und jetzt kommt Vers 4, und Gott hat dazu Zeugnis gegeben bei dieser Predigt Jesu, durch Zeichen, durch Wunder, durch mancherlei mächtige Taten und durch die Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Ich hoffe, jetzt ist Ihnen der Zusammenhang klar. Ist noch kompliziert? Kann man so weiterlesen. Jetzt kommt das Thema, die unbegrenzte Machtfülle Jesu. Denn nicht den Engeln hat er untertan gemacht, die zukünftige Welt, von der wir reden. Die himmlische Herrlichkeit, vor der wir stehen. Es bezeugt aber einer an einer Stelle und spricht, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest. Schöne Worte aus Psalm 8. Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel, mit Preis und Ehre hast du ihn gekrönt, alles hast du unter seine Füße getan. Jetzt nimmt der Hebräerbrief dieses Wort, herrliche Aussage über den Menschen, sagt, wie ist das erst erfüllt bei Jesus, dieses Wort? Wenn er ihm alles unter die Füße getan hat, so hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel. Wer ist es? Jesus, der vom Himmel kam und Mensch wurde. Den sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre, denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Denn es ziemte sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, dass er, der ewige Gott, den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, den Anfänger ihres Heils durch Leiden vollendete. Das Allerherrlichste an Jesus. Denn weil sie alle von einem kommen, beide, der heiligt und die geheiligt werden, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Das ist uns ein besonders kostbares Wort, die Bruderschaft in Jesus. Weil Jesus unser Bruder wird, kommen wir einander so nah. Und spricht, ich will deinen Namen verkündigen meinen Brüdern und mitten in der Gemeinde dir Lob singen. So Leidenspsalm 22 und wieder lauter Zitate des alten Bundes. Wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen und wiederum, siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme, dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde, ein treuer hoher Priester vor Gott zu sühnen, die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Puh. Also jetzt fangen wir mal an. Wie fangen wir an? Interessant, die Bibel wird für uns immer aktuell, wenn wir an eine konkrete Situation denken. Dieses Kapitel sagt, du kannst Jesus erst richtig begreifen angesichts der schrecklichen Todesnot. Ich weiß, wir weichen immer wieder dem Thema aus. Obwohl wir vielleicht an diesem Tag auch mit Menschen zusammengetroffen sind, die ganz nah an dieser Türe stehen, dass sie hindurch müssen durch diese Todespforte. Vielleicht geleiten sie jemand gerade in ihrer Liebe, der vor dem Tod steht. Das Allergewisseste, wenn ein Kind geboren wird, das muss durch dieses Loch des Todes hindurch. Unsere Generation heute betrügt alle Menschen um den Ernst des Todes. Und wir können uns theoretisch unterhalten und sagen, so wie ich mit meiner Frau darüber unterhalte, wie das einmal ist, wenn ich sterben soll und was wichtig wäre zu ordnen, und sie haben sicher auch ihr Testament gemacht, wir können ja auch mutig vorausblicken. Nur eins ist so, alles, was wir uns vorher zurechtrücken, ist nachher ganz anders. Und wenn wir am Sonntag vom Jona gehört haben, der in dieser Hölle des Fischmagens war, wollte ich ein Stück weit sie das fühlen lassen, was das ist, wenn alles zerfällt und zerbricht. Am Sonntag gesagt, wie es ein Kranker uns jetzt gesagt hat, ich schwebe über einem grausigen Abgrund. Und wer hält mich? Das ist die Situation. Warum ist das Sterben so furchtbar schwer? Der Hebräerbrief sagt, weil im Tod der Teufel nochmal ganz besonders uns von allen Seiten angreift. Wir wissen, dass die Realität des Teufels eine furchtbare ist. Warum? Er bringt durcheinander. Der Teufel will uns die Verbindung mit Gott rauben, sagt die Bibel. Es wird da hierhin nochmal im Vers 18 von der Versuchungsgeschichte gesprochen, dass Christus versucht wurde, wie wir, Das ist so furchtbar, wenn die Versuchungsstunde kommt und wir Menschen so schwach sind. Aber das Schlimme ist ja, dass kein einziger von uns sagen kann, ich bin mir relativ sicher, dass ich in der kommenden Versuchung, etwa in meiner Sterbestunde im Glauben festbleibe. Wenn ich auf mich schaue, wäre es vermessen zu sagen. Ich kann nur auf die geschenkte Gnade Jesu trauen, dass er das Wunder fertig bringt, mir den Glauben zu behalten bis zum Schluss. Du musst ziehen, mein Bemühen ist so mangelhaft, haben wir gerade gesungen. Herr, du musst in dieser Wegstrecke meines Lebens mir helfen. Heute Morgen mit einer Kranken gesprochen, die darüber klagte, dass ihr der Arzt noch nicht die härtesten Schmerzmittel geben will, das sind Nöte. Schmerzen sind überhaupt Schlimmste. Eine tief fromme Frau. Wie kann ich da überhaupt durchkommen? Da will man gar nicht in die Zukunft blicken, sondern das Thema greift der Hebräerbrief auf. Und ich fange es mal von hinten an, damit es überhaupt lebendiger wird für uns und sagt, du kannst dein Sterben nicht selber meistern. Gar niemand kann das meistern. Das, was der moderne Mensch so kühn sagt, es wird doch irgendwie gut weitergehen. Und wenn man die Todesanzeigen liest, da er ging ein in die geistige Welt und so weiter. Das sind ja alles nur Sprüche, die mit der Realität des Sterbens nichts zu tun hat. Und auch bis ins hohe Alter hinein ist das Sterben ein ganz furchtbares Zerbrechen der Schöpfung Gottes. Leben, so das Leben ausgelöscht und vernichtet. Da steht im Vers 15, dass unser ganzes irdisches Leben letztlich nur Knechtschaft aus Angst vorm Sterben ist. Warum haben wir so eine Lebensgier? Weil wir in dieser kurzen Zeit unseres Lebens was haben wollen. Und man rennt das ganze Leben bloß, weil man sagt, ich habe das Leben nicht gefunden, ich suche es doch irgendwo zu finden. Es könnte mir was rausgehen, ich bin der Torschlusspanik und ich verwische das Leben nicht. Und darum bin ich aus Todesfurcht ein Knecht des Todes. Ich lasse mich von ihm zwängen und schieben. Sie können das heute vielleicht am allermeisten sehen, an ganz vielen Lebensentwürfen. Menschen, die es verdrängen und wegschieben, aber auch für uns als Christen ist es ganz simpel einmal zu sehen, wir alle werden zusammenbrechen, wenn wir uns vergegenwärtigen, jetzt stehst du vor der Tür. Aber der Hebräerbrief hat eine wunderbare Botschaft. Es gibt nur einen, der im Tod dich halten kann und der dir im Augenblick des Sterbens nicht bloß das Leben gibt, sondern die Herrlichkeit Gottes, den Lichtglanz Gottes, der dich in dem Augenblick etwas, der dich in diesem Augenblick, wenn dieses Leben hier schließt, hineinnimmt in eine ganz unbeschreibliche Fülle der göttlichen Vollkommenheit und Nähe. Das ist Jesus Christus. Der hat dem Tod die Macht genommen. Das ist ein ganz tolles Wort, das ja im 1. Timotheusbrief vorkommt, das im 2. Timotheusbrief. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Jesus Christus hat dem Tod das Recht des unbeschränkten Wütens genommen. Wir waren ja noch ein paar Tage unterwegs, haben im September noch Projekte von Hilfe Brüdern Ungarn gesehen, der Tschechei. Und wir durch Mauthausen gekommen sind, ich habe gesagt, ach danke, ich habe schon gesehen. Und meine Frau sagt, ach, ich würde es doch nochmal gern angucken. Man muss es wieder sehen, wie diese Welt ist. Wie da die Leute auf grausamste Weise hingerichtet wurden. Was ist das in diesem Jahrhundert für ein gnadenloses Morden? Wir gewöhnen uns ja schon an, wenn wir die Kinder sterben sehen, den Fernsehbildern und was alles war im Krieg, wenn die alten Wochenschauberichte wieder kommen. Der Tod hat eine unumschränkte Macht, wenn man das sieht. Unsere indischen Freunde, 1% der Bevölkerung hat AIDS, 4% hat Tuberkulose und ist mit der resistenten Tuberkulose im Grunde Seuchen, die gar nicht mehr besiegbar sind, das große Sterben dieser Welt. Und da wird behauptet, Jesus hat Macht wider den Tod. Jetzt, wir denken immer bloß in der Verlängerung des irdischen Lebens, dabei ist das, was unsere Medizin produziert, eine sehr zweifelhafte Sache mit diesen alten Menschen, die da so in den Betten liegen mit ihren Schlaganfällen und alles. Sondern Jesus kann in der Stunde deines Sterbens, so wie es Jesus beim Schächer am Kreuz gesagt hat, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir können im Augenblick des Sterbens sagen mit Philipp Spitta, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Die ganzen herrlichen Lieder. Wir sollten es uns wieder angewöhnen, ganz realistisch so zu leben, im Blick auf die neue Welt, dass wir sagen, wenn wir einen Menschen verabschieden, dass wir sagen, doch, er hat es ja gut, die Zurückbleibenden haben es schwer. Er darf schauen, was er geglaubt hat. Jesus sagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Komm bald, Herr Jesus. Mach beim Leiden, das Leiden ist schwer, Schmerzen sind schwer. Unsere Trauerfeiern sollen bei gläubigen Christen Siegesfeiern sein, Dankfeiern. Gloria sei dir gesungen, mit Menschen und mit Engelzungen, mit Harfen und mit Zimbeln schön. Wenn dann zuletzt ich angelangt bin, bei Jerusalem, der hochgebaut ist, herrlich, schönen Paradies. Wenn ich ihn schauen darf, Jesus von Angesicht zu Angesicht. Das ist kein Spruch, das ist eine Realität. Davon bin ich absolut überzeugt, diese sichtbare Welt, die vergeht. Wir wissen gar nicht mehr, wie lange das alles geht. Man hat wieder den Eindruck, wie nah sich alles am Ende zuneigt, ob das die ganzen Endgeschichten sind um das Volk Israel oder das Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit und die ganze Not. Und wir blicken auf Jesus und das sind die ganz wichtigen Worte. Jesus hat durch seinen Tod dem Tod die Macht genommen, der Gewalt hat über die Menschen. Und der Tod hat eine ganz enge Verbindung mit dem Teufel. In der Bibel wird der Tod der letzte Feind genannt, der besiegt wird. In der Auferstehung. Deshalb hat der Tod nie etwas, an das wir uns gewöhnen könnten. Ich bin viel hinter Särgen in meinem Leben hergelaufen. Aber immer, weg Tod, wir wollen dich nicht, du bist nicht, der Tod ist nicht Erlösung. Quatschspruch, das ist keine Erlösung. Tod hat immer etwas Bitteres und auch etwas Unheimliches, sondern ich habe ja meinen Großvater nie erlebt, der 16 Jahre vor meiner Geburt gestorben ist. Aber ich fand das schön, wie seine Frau im Sterbebett, also mit 51 Jahren starb, rief, hier hat der Tod keine Macht mehr. Weg. Und den Namen Jesu angerufen hat. Und es ist was Gutes, wenn wir auch den Sterbenden diesen Dienst tun. Im Augenblick des Sterbens Gottes Worte sagen. Mir eine große Frage, ob man auch manchmal den Mut hat, nicht alles mit der Reanimation noch zu versuchen. Es ist immer schwierig für die anderen in diesem Augenblick den Kopf zu haben, denn es ist oft schade, dass vor lauter Beatmungen und so weiter am Ende man nur noch völlige Invaliden für ein paar Jahre Pflegeheim rehabilitiert, statt dass man die Zeit nutzt und einen Menschen in die Hände Gottes befiehlt. Wenn der Herr das schickt, die Stunde des Abschieds. Ist mir leider auch so in den Krankenhäusern so, dass oft der Friede des Abschieds, wie man ihn oft erlebt hat, mit Bibelworten und mit Liederversen gar nicht mehr möglich ist. Sagen Sie viel Gottesworte, die Verheißungen, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, meine Gnade soll nicht von dir weichen. Der Sterbende selber ist oft so allein gelassen und allein das Wort Gottes tröstet ihn. Also, die Todesnot ist so groß, es ist ein Stück der dämonischen Macht, der gottwidrigen Teufelsmächte, die im Tod wirken. Aber Jesus hat erlöst uns, die wir vor dem Tod Knechte sein mussten. Und jetzt mache ich einen Sprung. Wir kommen nachher nochmal drauf. Der Hebräerbrief sagt in den ersten 4 Versen, damit wir dieses Ziel erreichen. Was ist das Ziel deines Lebens? Das Ziel deines Lebens ist nicht deine Heirat oder ist nicht dein Beruf. Es ist interessant, wie das alles im Flug vorübergeht. Sondern mein Ruhestand, was ist das Ziel deines Lebens? Dass ich einmal vor Gott stehe. Dass ich bei Gott bin. Das Ziel meines Lebens. Dass ich angenommen bin. Dass ich im Gericht freigesprochen werde. Das ist mein Ziel. Es gibt kein anderes Ziel. Damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben, hat uns Gott eins gegeben, was? Das Wort. Warum Gott uns nur sein Wort gegeben hat, weiß ich nicht. Er hat uns keine andere Form gegeben, wo wir das Ziel finden können, als sein Wort. Und wenn Sie die Bibel blättern von vorne bis hinten, es gibt ein Rettungsinstrument nur. Keine Mitgliedschaft in irgendeiner religiösen Vereinigung ist das Rettungsmittel. Auch nicht irgendwelche Weihehandlungen, irgendwas, sondern das Wort, dem man glaubt. Ob Sie es beim Abraham lesen, ob Sie es beim Noah lesen, ob Sie es beim Mose und bei David lesen, ob Sie es bei den Jüngern Jesu lesen, bei den Aposteln, können lesen, wo Sie wollen. Ein Mensch wird gerettet, bei Stephanus und Mose, wird gerettet, wenn er dem Wort Gottes glaubt. Jetzt ist bei uns eine ganz infame Diskussion im Laufen, seit, 200 Jahren, seit der Aufklärung, dass der Mensch fragt, ist denn dieses Wort, das wir in der Bibel haben, wirklich Wort Gottes? Da gibt es bloß eine Lösung. Entweder ist das ein ganz raffinierter Bluff, so wie die Hitler-Tagebücher, die ein Stuttgarter da im Hinterhof geschrieben hat, um die ganze Welt reinzulegen. Dann sind wir die elendesten aller Menschen. Oder es ist wahr. Mittelding gibt es nicht. Müssen Sie wissen. Dann müssen Sie wissen, ob ein Luther und ein Bodelschwing und ein Händel alle bloß einem Flop aufgesessen sind, ob es wahr ist. Was der Händel da singen lässt, die Messias, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ein Mittelding gibt es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sage, dass da jeder nach seinem Gutdünken sagt, das ist für mich Wort Gottes, und das andere eliminiere ich und das in der Bibel ist nur zeitbedingt. Das, was Christus gesprochen hat, als sein Wort. Es ist interessant, dass zuerst sagt der Hebräerbrief, all die Dinge im Alten Testament, die großen Worte durch die Engel geredet, die sind schon für uns so, wie sagt er da, jede Übertretung und jeder Ungehorsam empfängt den gerechten Lohn. Sie werden merken, wie die Psalmworte wunderbar sind, die Davidsworte, die Prophetenworte. Ganz wunderbare Wegweiser, an die man sich halten kann. Die herrlichen Zusagen. Unvergleichlich noch mit dem, was Christus spricht. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Ich habe es ja immer ganz krass gesagt, entweder war Jesus der allerschlimmste Verführer. Wenn Jesus sowas gesagt hätte und er war bloß ein normaler Mensch. Wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Weil Jesus bloß ein sterblicher Mensch war. Wie die Frau, die beim Aldi in der Kasse sitzt, so vielleicht ein bisschen moralisch höher. Oder, verstehen Sie? Ist es wahr oder ist es nicht wahr? Und der Hebräerbrief sagt, wenn wir jetzt das große Heil nicht haben, das ist viel höher, als was die Engel im Alten Bund gesprochen haben, das Heil, dem Jesus Christus einem sterbenden Menschen zusagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus gibt das volle Heil. Absolute Gewissheit. Dir sind deine Sünden vergeben. Da haben sich mit Recht die Pharisäer entsetzt und gesagt, kann das überhaupt jemand Sünden vergeben? Geht doch gar nicht. Wie ist das möglich? Und dann sagt er hier, was wollen wir dann noch tun, wenn wir dieses Wort Jesu verachten? Das heißt doch ganz einfach, wie wollen wir dem entrinnen? Eine Christenheit, die das Wort Jesu in Frage stellt und stattdessen irgendeine Parteipropaganda macht für die Bundestagswahl oder sonst für irgendwelche Programme, die mögen noch so gesellschaftlich interessant sein, ist nutzlos geworden, die man bloß noch vor die Türe kippen kann. Das Einzige, was eine Christenheit in dieser Welt tun kann, das Wort Gottes treu weiter sein. Ja, das ist doch, was wir in den Liedern immer sagen. Dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht. Das Wichtigste, wenn wir Sonntag zusammenkommen, wir wollen das Wort Gottes hören. Das Wort korrigiert uns, gibt uns den Weg zur Seligkeit, damit wir das Ziel erreichen und noch viel schöner. Da kommt ja noch was dazu, dieses Wort Gottes formt. Das hat früher gerade unser Bruder David so herrlich gesagt. David Samuel, es transformiert unser Leben, es verwandelt uns. Lesen Sie Bibel mit gläubigem Herzen. Das wissen Sie genauso, wenn Sie den ganzen Tag bloß Schmutzfilm angucken, wird Ihr Leben genauso transformiert ins Negative hinein. Die Frage, was formt Sie? Kann Gott durch sein Wort Sie formen? Durch sein Wort kommt der Geist Gottes in unser Leben. Das Wort Gottes atmet den Heiligen Geist. Das kommt so in unser Leben hinein. Nur durchs Wort. Heilige Geist kommt nicht durch irgendwelche Witze, die man da macht in der Versammlung, wenn man irgendwelche Tricks macht. Sonst kommt das Wort. Sie müssen am Wort bleiben, Sie müssen das stille Wort hören. Und dieses Wort, die Predigt des Herrn, wurde bekräftigt durch die, die sich bekehrt haben, durch die vielen Menschen, deren Leben verwandelt wurden. Das ist eine Realität, die heute auf Schritt und Tritt beobachtet. Jeder von Ihnen, der mit dem Wort lebt, wird verwandelt. Und Gott hat dieses bekräftigt durch Zeichen und Wunder und mancherlei mächtige Taten. Die Wunder und die Zeichen haben keine Schaubedeutung. Und es ist ganz schlimm, wenn wir die loslösen. Sie kommen immer bestätigend zum Wort dazu. So erleben sie täglich viele Bestätigungen des Wortes. Dass ich sage, das erlebe ich auf Schritt und Tritt, dass der Herr mich führt, auch im finstern Tal. Das ist ein Wunder, die das Wort begleiten. So war es auch bei Jesus immer. Das Wort gestaltet unser Leben und macht es neu. Und jetzt wichtig, gerade im Blick auf die Todesnot, in die Todesangst kann mir nur das Wort Gottes den Frieden geben. Ich halte das für den wichtigsten Dienst. Ich weiß, wie leicht man da auch was falsch machen kann, dass man Menschen vielleicht durch eine Überfülle anpredigt und so. Aber ich würde Ihnen immer Mut machen, so wie Sie eine Spruchpostkarte aussuchen oder einem Menschen einen Brief sagen, ich schreibe dir dieses Wort Gottes in deine Situation hinein. Und möchte ich grüßen mit diesem Wort Gottes. Und wie viele Leute sagen, das hat mich aufgerichtet. Weil dahinter das steht, dass Gott zu seinem Wort steht. Und jetzt sagt der Hebräerbrief in den dazwischenliegenden Versen, ich hoffe, dass ich es Ihnen jetzt ein bisschen illustriert habe und Sie dann in Ruhe nochmal lesen können. Die vielen Zitate machen es ein bisschen schwierig, kurz zum Verstehen. Es ist aber im Hebräerbrief ganz wichtig zu sagen, Altes und Neues Testament klaffen nicht auseinander. Sie haben den letzten Dienstag schon gehört, das Alte Testament weist immer auf Jesus hin. Und das Wunderbare an Jesus ist, was zeigt er? Ist nicht irgendeine Himmelsgestalt, sondern der gehorsame Knecht. So hat schon der Jesaja Jesus gezeigt. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er war der allerverachtetste und unwerteste. Er ist im Auftrag Gottes hinuntergegangen zu einer schuldbeladenen Menschheit und hat sich unter diese ganze Not des Ungehorsams und des Frevels gestellt. Jesus hat nie über andere den Stab gebrochen, sondern hat die Last der Sünde getragen. Und das wird hier nochmal beschrieben. Jesus, der viel höher war als die Engel, hat seine Größe und seine Göttlichkeit erwiesen, dass er der Allerunterste wurde. Niemand stand mehr unter ihm. Er war bei den Aussätzigen, bei der Hure war er, und keinen hat er verstoßen, hat die Last auf sich geladen. Und er hat seine Krone, seine Ehre hat er genommen durch die Kreuzigung. Die ein Erweis seines Gehorsams war. Ganz ähnlich schreibt Paulus im Philipperbrief. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Denn das ist die Not. Kein Mensch kann sich aus dem Tod lösen, weil wir alle vor Gott den Tod verdient haben. Der Tod heißt weg, Staub und Asche, Leben verwirkt umsonst. Es gibt keine Heiligen. Jesus hinuntergegangen hat für uns den Tod gebüßt. Und deshalb ist in meiner Todesnot, wie es so schön heißt im Lied, Haupt voll Blut und Wunden, lass mich sehen dein Bild in deiner Kreuzesnot. Das ist Siegeszeichen im Tod. Warum tun wir auf die Gräberskreuz? Ah, da ist mein Tod besiegt. Das ist da drin. Er wurde gekrönt, Vers 9, mit Preis und Ehre. Er hat den Tod für alle geschmeckt. Da hat er mein Sterben für mich durchlitten. Und so ist Jesus gestorben, Vater, in deine Hände. Er geht ein in den Frieden. Das ist natürlich eine ganz blöde Verballhornung der Leidensgeschichte, wenn da immer, es gibt ja fast nichts anderes mehr als am Karfreitag über den Blödsinn zu predigen, Jesus hätte am Kreuz gezweifelt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nein, er ist in die Tiefe der Verdammnis gestiegen. Aber die Hand Gottes gefasst. Jesus hat nicht gezweifelt im Sterben. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. In der äußersten Gottesferne, meiner Schuld,
meiner Empörung, meiner Gottlosigkeit, die hat Jesus erlitten und dann die Hand des Vaters gegriffen. Darum hat ihn Gott zur Herrlichkeit geführt. Und damit hat Jesus einen Zug angeführt, wo er mich mitführt. Was freue ich mich, wenn wir uns alle in der Herrlichkeit wiedersehen. Hoffentlich fehlt keiner von uns. Und hoffentlich können wir noch viele dazu bringen. In den Zug zur Herrlichkeit. Und Jesus hat diesen Zug angeführt, weil er sich nicht schämt, unser Bruder zu heißen. Noch einmal. Ich habe hier viel aufgeschrieben, ich habe es jetzt einfach mal alles auf der Seite liegen lassen, weil ich gemerkt habe, ich glaube, wir sollen bloß ein paar Schneisen einmal schlagen. Man könnte viel zu den Details sagen, wie ich das gerade hier am Anfang beim Verlesen getan habe. Ich habe ja das Thema heute überschrieben, die unbegrenzte Machtfülle Jesu. Jesus ist gesetzt über das All, steht ja alles auch da. Er hat jetzt Macht über alles. Du hast ihn mit Preis und Ehre gekrönt. Jesus regiert im Universum. Es ist auch ganz wichtig, wenn wir sagen, Jesus ist bei uns, dieser mächtige Herr, dem alles so leicht zu Füßen fällt und dem die Engel dienen. Aber er hat als größtes Hoheitszeichen, so beschreibt es auch die Offenbarung, wenn wir ihn sehen in der Ewigkeit, die Wundmale seines Leidens. Es gibt keine Religion der Welt, sie können auch mit unseren Brüdern aus Asien immer sprechen, was Hinduismus und Buddhismus und Konfuzianismus an tiefen Gedanken haben. Aber doch nie das Problem der Lösung von der Schuld. Es gibt was im Evangelium das. Das Judentum hat es andeutungsweise gehabt und dann kam Jesus als der Jude und zeigt uns das Heil, der Gottessohn, den Ausweg, wie ich herauskomme aus dieser furchtbaren Not. Und wo Sie in Ihrem Leben einmal an Schuld gelitten haben, schrecklich, wie es über unsere Fernsehschirme flattert, schrecklich, wie die Welt gnadenlos mit Schuld umgeht. Dabei gibt es keinen einzigen in der Welt, der nicht an seine Brust schlagen muss. Was gegenwärtig dort in Washington passiert. Die Welt ist so gnadenlos, andere anzuklagen. Ich bin nicht ein Verteidiger von irgendwelchen Menschen, sondern wie sie mit Schuld umgeht. Wir reden von Schuld, aber nie um Menschen schlecht zu machen. Es ist so unverschämt, dass immer gesagt wird, da wird der Mensch schlecht gemacht, wenn man von Schuld redet. Wenn ein Mensch befreit wird, haben Sie es in Ihrem Leben oft erlebt, dass man nicht mehr atmen kann, wenn plötzlich Schuld auf Sie fällt und merken, es gibt keinen Ausweg mehr. Und das Herrliche der Vergebung, alles ist mir erlassen, vergeben. Wer kann denn sowas überhaupt je tun? Das kann nur Jesus, der Gottessohn, der mich frei gemacht hat. Und den hat Gott erhöht und der ist in der Herrlichkeit. Also jetzt haben wir eine ganze Reihe heute Abend gehört. Das Wort ist der einzige Weg, der uns gewiesen wird, wo wir den Weg finden können. Aus dem Wort können wir forschen und Sie werden merken, dass es in der ganzen Schrift eindeutig ist. Kein Widerspruch in sich hat den Weg uns ganz klar weist. Am Sonntag sage ich, ich kann das Problem nicht lösen, wie das war mit dem Jona und dem Fisch. Aber was Ihnen zum Heil wichtig ist, das sagt Ihnen die Schrift eindeutig. Alles, was wichtig ist, kriegen Sie eindeutig. Und das kriegen Sie nur durch die unbegrenzte Machtfülle Jesu, der durch Leiden zur Herrlichkeit geführt wurde, der Anfänger Ihres Heils wurde, Vers 10. Der Anfänger, der Prototyp des Heils. Es ist wunderbar, dass dieses Heil schon mitten in dieser Welt beginnt, wenn Christus einem Menschen das schenkt, Vergebung der Sünden, bricht der Himmel an. Und trotzdem ist das Heil noch nicht da, in der richtigen, vollendeten Weise. Wir leben noch in dieser Vorwelt, wir müssen noch so die letzten Kilometer noch abstrampeln bis zur Todesschranke. Und dann dürfen wir in dieses Heil eintreten. Ganz herrlich. Und wir sollten viel klarer von dem reden. Hebräerbrief ist schwierig zu lesen wegen der vielen Zitate. Also herrliche Botschaft, die so wunderbar die Mitte des Heils uns zeigen. So, jetzt möchte ich aufhören und hoffe, dass es Ihnen deutlich und klar wurde. Wir haben mal Osterpredigt gehalten. Ich habe sie mitgenommen im Jahr 86 über diese Verse. Aber nehmen Sie es auch für Ihre eigenen schweren Stunden sich mit, als die große Freude, dass gar nichts mehr mir diesen Frieden rauben kann. Und dann ist der Tod gar nicht mehr der Fixpunkt, an den wir denken müssen. Vorher, bevor wir im Glauben waren, war das der Fixpunkt. Aber seitdem wir bei Jesus sind, ist wurscht, wann der Tod kommt. Heute oder morgen oder in 10 Jahren, lassen kommen. Er hat mir nichts mehr zu sagen. In dem Augenblick, wo ich hier sterbe, wenn ich Jesus gehöre, darf ich schauen, ihn in der Herrlichkeit. Und darf eintreten dort in das große verheißene Erbe.